Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Dienstag, dem 16. Juni. Schön, seid ihr dabei. Und das ist unser Schwerpunkt heute. Menschenrechte unter Druck. Ein neuer Sammelband klärt auf über die Lage der Menschenrechte in der Schweiz.
Und das zeigt offenbar, dass der Druck vor allem auch aus rechtspopulistischen Kreisen seit jetzt bald über 50 Jahren eine Wirkung erzielt hat, die dazu führt, dass sogenannte fundamentale, wichtige Grundinstitutionen wie Menschenrechtsinstitutionen aus der Mitte heraus in Frage gestellt werden.
Am Donnerstagabend feiert das Buch Vernissage in Bern. Im heutigen Rabe Info reden wir mit zwei der HerausgeberInnen, mit dem Juristen Tarek Naguib, den wir soeben gehört haben, und der Sozialanthropologin Nino Tschernaschwili. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages und wir beginnen mit den Meldungen aus dem Ausland. Das sogenannte Memorandum of Understanding zwischen dem Iran und den USA zeigt erste Wirkung. Wie der Deutschlandfunk berichtet, beobachtete die UNO-Libanon-Mission UNIFIL gestern einen Rückgang der Gewalt im Libanon. Iranischen Angaben zufolge haben zudem mindestens 3 Öltanker und 2 Frachtschiffe die Straße von Hormuz passiert. Gestern wurde bekannt, dass sich der Iran und die USA auf eine Absichtserklärung geeinigt haben. US-Vizepräsident J.D. Vance bezeichnet die Vereinbarung als, Zitat, sehr allgemeines Dokument. In die Demokratische Republik Kongo. Ärzte ohne Grenzen warnt dort vor gefährlichen Verzögerungen bei der Eindämmung der Ebola-Krankheit. Einen Monat nach der Bestätigung des Ausbruchs der Ebola-Krankheit im Osten der Demokratischen Republik Kongo seien die Voraussetzungen zur Eindämmung der Epidemie weiterhin völlig unzureichend. Es fehle an Diagnostik sowie an effektiver Überwachung und Kontaktnachverfolgung. Zudem würden viele Menschen vor Ort nicht ausreichend in die Notfallmaßnahmen einbezogen. Das erschwere auch die Arbeit von Hilfsorganisationen erheblich, so Ärzte ohne Grenzen. Russische Angriffe auf die Ukraine töteten gestern 10 Menschen und beschädigten das Höhlenkloster in Kiew. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, töteten die Angriffe 5 Menschen in Kiew und 5 weitere in Charkiw. Außerdem gerieten Teile des Höhlenklosters in Brand, wodurch dieses schwer beschädigt wurde. Bei dem beinahe 1000-jährigen Kloster handelt es sich um UNESCO-Weltkulturerbe und eines der wichtigsten Kulturgüter der orthodoxen Kirche. In die Schweiz. Google Schweiz arbeitet mit der israelischen Regierung zusammen, das haben bereits mehrere Medienberichte gezeigt. Nun deckt das Online-Magazin Republik auf, wie eng diese Zusammenarbeit teils aussieht. Wie die Recherche der Republik zeigt, beraten IngenieurInnen von Google Schweiz die israelischen Streitkräfte bei Fragen der Cloud-Infrastruktur und zu KI-Funktionen. Die Recherche zeigt weiter, wie Google Schweiz interne Kritik abblitzen lässt. Gemäß Republik sind die Schweizer Behörden daran, Gesetzesänderungen auszuarbeiten, damit Cloud-Dienste auch als Dual-Use-Güter gelten, also solche, die sowohl für zivile wie für militärische Zwecke verwendet werden können. Nach der aktuellen Gesetzgebung sind Cloud-Dienste keine Dual-Use-Güter. Der Nationalrat weist den Gegenvorschlag zur sogenannten No-Blackout-Initiative an die Regierung zurück. Das hat der Nationalrat gestern beschlossen. Er will vom Bundesrat Auskunft über die Kosten neuer Atomkraftwerke. Der Gegenvorschlag sieht wie die Initiative vor, das AKW-Neubauverbot aus dem Gesetz zu streichen. Heute muss der Ständerat entscheiden, ob er mit der Rückweisung einverstanden ist. Nach Bern. Die Berner Burgergemeinde will sich nicht an der Sanierung des Kunstmuseums beteiligen. Das stellte Burgergemeindepräsident Bruno Wild gestern an der Sitzung des Großen Burgerrats klar, wie das Berner Online-Medium Hauptstadt berichtet. Nach dem Nein der Stimmbevölkerung zum kantonalen Projektierungskredit hatten sowohl Kunstmuseumpräsident Jonathan Gimmel als auch der Großrat Samuel Krenbühl die Burgergemeinde als Geldgeberin ins Spiel gebracht. Der SVP-Großrat Krenbühl war Teil des Referendumskomitees gegen den Projektierungskredit des Kantons. Die zuständige Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün PVS des Berner Stadtrats unterstützt die Entwicklung des Zentrums Bethlehem einstimmig. Das teilt die Kommission heute mit. Mit dem Projekt soll im Stadtteil Bümplitz-Oberbottigen ein modernes und vielfältiges Quartier mit Wohnen, Arbeiten, Arbeitsintegration, Einkaufen und Gewerbe entstehen. Der Stadtrat wird die Vorlage an einer seiner nächsten Sitzungen beraten. Die Berner Stimmberechtigten können voraussichtlich Ende November darüber befinden. Und zum Schluss eine Nachricht aus der Kultur. Gestern hat das Bundesamt für Kultur die Schweizer Kunst- und Designpreise vergeben. Bundesrätin Elisabeth Bum-Schneider ehrte Tilla Theus, Fabrice Gigi und Hilar Stadler mit dem Prix Meret Oppenheim in Basel. Es handle sich um drei ganz verschiedene Persönlichkeiten, die jedoch etwas eint: ihre Unbeirrbarkeit, ihre Originalität und ihr Mut zu Risiken. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Biu. Wir kommen zu den Wetteraussichten für die Region Bern in den kommenden Tagen. Der morgige Mittwoch wird mehrheitlich sonnig bei bis zu 30 Grad. Noch heißer wird es am Donnerstag. Bei durchgehendem Sonnenschein wird es bis zu 33 Grad heiß. Ab Mittag besteht die Hitzegefahrenstufe 3. Diese hält für die kommenden Tage an, auch wenn es ab und zu Wolken am Himmel hat, sind die Höchstwerte bei über 30 Grad und in den Nächten kühlt es nicht mehr richtig ab, die Minimumtemperaturen betragen 17 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wie steht es um die Menschenrechte in der Schweiz? Dieser großen Frage nähert sich ein soeben publizierter Sammelband. Am Donnerstagabend feiert er in der Werkstatt Lorene in Bern Vernissage. Sarah Heinzmann hat sich mit zwei der HerausgeberInnen getroffen.
Nino Janaschwili, Sie sind Mitherausgeberin dieses Sammelbandes. Sie selbst sind Sozialanthropologin und arbeiten aktuell bei der Nichtregierungsorganisation Plan International Schweiz. Im Sammelband, da geht es auch um die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Es geht um Migration in der Schweiz. Es geht um Diskriminierung. Es geht auch um die Frage, was der Morgenkaffee mit Menschenrechten zu tun hat. Die Themenbreite in diesem Sammelband, die ist sehr groß. Was genau ist der gemeinsame Nenner von diesen unterschiedlichen Beiträgen?
Genau, ich denke, Sie haben das eigentlich schon angesprochen. Wir wollten mit dieser weiten Bandbreite der Beiträge auch darlegen, dass die Menschenrechte nicht etwas Abstraktes sind, sondern uns eigentlich ständig in unserem Alltag begegnen, in ganz verschiedenen Bereichen. Und wir wollten dadurch auch diese Debatte zu den Menschenrechten zugänglicher machen für die breite Bevölkerung, also dass die Leserinnen wirklich sehen können, dass Menschenrechte alle betreffen und uns ständig im Alltag begleiten. Und dass auch Personen, die vielleicht nicht sich akademisch mit dieser Thematik beschäftigen, dass es auch sie angeht und dass auch sie dazu diskutieren können. Deshalb sind die Beiträge auch sehr zugänglich gestaltet.
Menschenrechte, die begegnen uns im Alltag also immer wieder und überall. Sie geben uns auch alle etwas an. Wir reden heute im ersten Teil unseres Gesprächs über die Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz und dann in einem zweiten Teil über die Utopie und über die Ideale von diesen Menschenrechten. Fangen wir doch mit einer kleinen Übersicht an. Nino Janaschwili, in welchen Bereichen in der Schweiz Sehen Sie die Durchsetzung von den Menschenrechten eben in Gefahr oder als nicht zureichend?
Das ist eine interessante Frage, weil die Schweiz ja oft als Menschenrechtsstaat wahrgenommen wird. Das hat mit der menschenrechtlichen Tradition, aber zum Beispiel auch mit dem internationalen Genf zu tun. Aber in Wirklichkeit ist die Situation etwas komplizierter und auch in der Schweiz gibt es Defizite und Herausforderungen, beispielsweise in der Migration, im Diskriminierungsschutz, in den internationalen Verantwortlichkeiten der Schweiz als internationaler Wirtschafts- und Finanzplatz, aber auch beispielsweise die kolonialen Verflechtungen der Schweiz, über die ja wenig gesprochen wird. Hierzu auch ein sehr spannender Beitrag in unserem Buch von Evelyn Schmidt zur Konzernverantwortung. Und da kommt natürlich auch die Frage ins Spiel, was es bedeutet, ein Menschenrechtsstaat zu sein. Und hierzu ein interessanter Beitrag von Matthias Hui, der dafür plädiert, dass wir die Schweiz als Menschenrechtsstaat nicht unbedingt als Beschreibung der momentanen Situation wahrnehmen sollten, sondern vielleicht eher als Vision und als Aufforderung, dass die Schweiz die Menschenrechte konsequent in der Innenpolitik und der Außenpolitik ins Zentrum stellt und die Verpflichtungen auch konsequent umsetzt. Genau.
Tarek Nagib, Sie sind Jurist und forschen an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, unter anderem zum Thema der Antidiskriminierung in der Schweiz. Auch Sie sind Herausgeber von diesem Sammelband. Wir haben jetzt schon gehört, in welchen Themenfelder es in der Schweiz noch Verbesserungspotenzial gibt bei der Umsetzung der Menschenrechte. Gibt es da noch Punkte, die Sie gerne ergänzen würden?
Es wurde schon sehr viel gesagt. Ich glaube, ich möchte vielleicht noch ganz kurz auf den Punkt zurückkommen, was auch das Gemeinsame ausmacht, was du, Nino, schon geschildert hast in dieser Vielfalt. Letztlich geht es eigentlich um fundamentale Bedürfnisse jedes Menschen, unabhängig von der Herkunft, unabhängig von der sozialen Situation, unabhängig des Geschlechts. Es geht etwa um die Frage der Identität, dass ich anerkannt wird als Individuum in meinen Stärken und Schwächen. Es geht um Fragen der Integrität, des Schutzes der psychischen und physischen Integrität. Es geht um Fragen der Entfaltung der persönlichen, der Meinungsäußerungsentfaltung. Es geht um Fragen wie Weltanschauung, also grundlegende Werte und Orientierungen, die wir brauchen, ob sie religiös oder nicht religiös sind, an denen wir unser Leben orientieren. Es geht um Fragen der Sicherheit. Es geht um Gesundheit, es geht um Wohnen, es geht um Arbeit, es geht um fundamentale Themen, die uns alle betreffen. Und Menschenrechte sind eigentlich überall drin. Und du, Nino, hast es auch schon erwähnt. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, dass der Menschenrechtsschutz insbesondere auch für jene Menschen zentral ist, die letztlich vielleicht eher zu den Stigmatisierten, zu den Benachteiligten, vielleicht teilweise auch zu den vulnerablen Gruppen gehören. Und das ist sicher ein Feld, was du genannt hast, der Diskriminierungsschutz, also das Diskriminierungsverbot, das sämtliche Lebensbereiche des menschlichen Seins eigentlich durchziehen.
Die Schweiz hat die meisten und die wichtigen und die großen internationalen Menschenrechtsabkommen unterzeichnet und ratifiziert. Es gibt jedoch anders als in anderen Ländern nicht so etwas wie eine Verfassungsgerichtsbarkeit, die eben diese Umsetzung und Vereinbarkeit von dem nationalen Recht mit diesen internationalen Menschenrechtsvorgaben fortlaufend überprüft. Tarek Nagib, was genau bedeutet das für die Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz?
Es ist ja so, dass die Menschenrechte, die ja übernationale Gültigkeit haben, die sind auch in der Verfassung selbst als Grundrechte verankert. Und letztlich ist es so, dass die Gerichte, die Behörden dazu verpflichtet sind, zu gewährleisten, dass wenn beispielsweise ein Grund, ein Menschenrecht verletzt wird, dass da auch ein Stück weit eine Sanktion passiert. Und jetzt ist es so, dass beispielsweise der Gesetzgeber auch immer mal wieder problematische Gesetze macht. Vielleicht ein prominentes Beispiel von längerer Zeit in der Verfassung, das sogenannte Minarettverbot. Das Minarettverbot ist ja eigentlich in der Verfassung schon ein Widerspruch. Es verletzt das Diskriminierungsverbot, es verletzt die Religions- und Glaubensfreiheit. Und beispielsweise in Staaten, in denen es ein Verfassungsgericht gibt, und ein Verfassungsgericht ist ein Gericht, das letztlich Gesetze oder Einzelentscheide darauf prüfen kann, ob sie fundamentale Rechte, eben die Grundrechte, Menschenrechte verletzen. Und wenn ein Gesetz eine solche Verletzung macht, dass man es dann für ungültig erklärt. Und das ist in dieser generellen Weise in der Schweiz gegenüber Bundesgesetzen nicht oder nur beschränkt möglich. Das heißt, wir haben kein Verfassungsgericht. Das heißt nicht, dass es auch keine rechtliche Prüfung gibt. Bei uns ist es besonders wichtig, dass wir diesen internationalen Gerichtshof, etwa den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, haben. Das hat in der Geschichte beispielsweise immer wieder dazu geführt, dass die Schweiz Anpassungen machen musste. Zum Beispiel die ganzen Verfahrensrechte im Strafrecht, dass man Anspruch auf rechtliches Gehör hat, dass man Anspruch auf einen Richter hat, wenn man ins Haft gelangt. Und diese verschiedenen Verfahrensrechte, die wurden sehr stark durch Urteile des Internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte gefällt. Jetzt ist das Problem so, dass diese Urteile zum Teil, das geht sehr, sehr lang, bis die kommen. Das kann bis zu 10-12 Jahren kommen. Und dann hätten wir ein eigentliches typisches Verfassungsgericht, dann würde das auch viel schneller gehen und dann könnten diese menschenrechtswidrigen Gesetze auch viel schneller konform ausgestaltet werden.
Es fehlt also in der Schweiz an so etwas wie einem Verfassungsgericht, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte springt dann da manchmal ein und erfüllt zu einem gewissen Grade diese Funktion. In der Schweiz wird das dann aber immer wieder auch politisch angegriffen, Stichwort die fremden Richter etc. Das zeigt sich gerade auch beim Urteil von den KlimaseniorInnen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Schweiz tut sich ja sehr schwer damit, diesen Entscheid politisch zu implementieren und durchzusetzen. Zeigt sich hier Ihrer Meinung nach eben auch der politische Druck auf diese Menschenrechtsinstitutionen?
Das ist so. Also die Menschenrechte standen schon immer unter Druck. Wir kommen vielleicht noch darauf, dass Menschenrechte eigentlich ein umkämpftes Feld sind. Menschenrechte passieren nicht einfach so, weil sie geschrieben stehen, sondern weil darum gerungen wird. Und Menschenrechte werden auch immer wieder politisch bekämpft, nach gemäß politischen Interessen. Was jetzt ein Stück weit mit diesem Klimaseniorinnen-Urteil passiert ist, dass der Angriff auf eine fundamentale Menschenrechtsinstitution, nämlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass der aus der Mitte des Herzstückes der Schweizer Politik passiert. Nämlich es gab eine Mehrheit im Bundesparlament und sogar eine Mehrheit des Bundesrates hat gesagt, dass dieses Urteil gehe zu weit, es sei aktivistisch und man müsse dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, man müsse den in die Schranken weisen. Das heißt, eine fundamentale Attacke auf die Unabhängigkeit dieses Gerichtshofes. Und das zeigt eigentlich schon, dass die Menschenrechte auch in einer sogenannten, in Anführungsstrichen, alten Demokratie eben auch immer wieder stark unter Druck gerät. Und in diesem Fall geht es halt auch darum, dass gewisse politische Kreise, die mehrheitsfähig sind, einfach in gewissen Feldern nicht wollen, dass über ihre Köpfe entschieden wird, auch wenn es um fundamentale Rechte geht.
Sie haben dargelegt, wie politisch argumentiert wird, dass der Gerichtshof seine Kompetenzen überschreitet, dass das aktivistische Urteile sind. Eine recht ähnliche Argumentation hat der Regierungsrat des Kantons Bern angeschlagen, als es um den neuen Bericht der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter geht, wo es um die Zustände in den Berner Gefängnissen geht, die Zustände, die von der Folterkommission zum Teil als menschenunwürdig dargelegt werden. Der Regierungsrat hat daraufhin argumentiert oder sich zu verteidigen versucht, indem er sagt, dass die NKVF hier ihre Kompetenzen überschreite. Wie werten Sie dieses Argument?
Ja, dieses Argument zeigt wieder, ist ein weiteres Beispiel, dass hier offenbar die Menschenrechte von mittlerweile schon Mehrheitsverhältnissen in der Politik einfach auch in Frage gestellt werden. Sie geraten massiv unter Druck. Und das ist natürlich insofern problematisch, weil die Menschenrechte letztlich das Fundament sind für unsere Demokratie, für unser Dasein schlechthin und für unsere Sicherheit. Und wenn die derart unter Druck geraten, dann hat die Gesellschaft ein Problem. Und ich glaube, ein Stück weit, es ist auch Symptom eines Rechtsruckes der liberalen und sogenannten bürgerlichen Mitte. Also wenn beispielsweise vor 20, 30 Jahren, wenn man die Mehrheit der FDP, Mitte und der bürgerlichen Politiker innen, für die war es klar, dass die Menschenrechte unverhandelbar sind. Auch dann, wenn sie vielleicht mit einem bestimmten Urteil nicht einverstanden sind. Und das gab es immer und wird es auch immer geben, weil sie verstehen, es ist ein Grundwert des Rechtsstaates, eines bürgerlichen liberalen Wertes. Und das zeigt offenbar dass der Druck vor allem auch aus rechtspopulistischen Kreisen seit jetzt bald über 50 Jahren eine Wirkung erzielt hat, die dazu führt, dass sogenannte fundamentale, wichtige Grundinstitutionen wie Menschenrechtsinstitutionen aus der Mitte heraus in Frage gestellt werden.
Nino Tanashvili, Sie sind Sozialanthropologin und beschäftigen sich auch als Wissenschaftlerin mit diesen Themenbereichen. Es wurde jetzt beschrieben, inwiefern das eben diskursiv die Universalität der Menschenrechte zunehmend unter Druck gerät. Und das ist ja eine Verschiebung, die wir nicht nur in der Schweiz beobachten, sondern auch international im Hinblick auf die USA, auch was in einigen südamerikanischen Ländern passiert etc. Also das ist eine globale Verschiebung. Wie genau kann das passieren, dass diese Menschenrechte, die eigentlich allgemeingültig sein sollten, nun plötzlich politisch zur Disposition stehen?
Genau, historisch und philosophisch betrachtet haben die Menschenrechte eigentlich einen allgemeingültigen Anspruch, basierend auf der Conditio Humana, also des Menschseins, und sind somit für alle Menschen gleichgültig. Und wie Tarek beschrieben hat, können wir wirklich so einen Rechtsrutsch auch beobachten. Und beispielsweise hier in der Schweiz sehen wir oft, wie gewisse Thematiken politisch instrumentalisiert werden. Als Beispiel könnte man da zum Beispiel den Familiennachzug für vorläufig aufgenommene Menschen als Beispiel nehmen. Und das ist ja eigentlich ein Menschenrecht auf Familienleben, das für alle universell gelten sollte, das da angegriffen wird. Und es ist schade, dass solche Rechte, die eben für alle Menschen gelten sollten, so politisch instrumentalisiert und angegriffen werden, was immer mehr passiert.
Darf ich noch etwas ganz Kurzes ergänzen? Ich glaube, etwas weiteres, was das genau zeigt, was du jetzt auch beschrieben hast, Nino, ist, dass Menschenrechte, um die muss gekämpft werden. Und die Menschenrechte wurden ja auch erkämpft. Das ist so allgemein die Vorstellung, dass sie irgendwo geschrieben waren und dann funktionieren sie. Aber es zeigt auch, dieser Druck auf die Menschenrechte, der ja historisch immer schon da war, das braucht auch konsequent einen Gegendruck, der eben eine andere Vision entwickelt. Nämlich eine Vision, dass man um Menschenrechte kämpfen muss. Und diese Erzählung kann man ja auch machen. Also es gibt verschiedene Fortschritte auch. Ehe für alle. Das ist eigentlich die Umsetzung eines spezifischen Menschenrechts auf eine spezifische Gruppe mit einem spezifischen Blick, der errungen wurde über Jahrzehnte. Das heißt, der politische Druck auf die Menschenrechte zeigt auch positiv und umgekehrt vermutlich, es braucht eigentlich einen positiven Gegendruck, der eben die Menschenrechte nicht als selbstverständlich wahrnimmt.
Sie sprechen gerade dieses Spannungsverhältnis wahr davor. Fiel auch schon das Wort Conditio Humana, das wird im Buch auch sehr schön dargelegt in einem Beitrag, wie eben Menschenrechte ein Teil der Conditio Humana sind, also etwas, was ganz tief zu uns als Menschen dazugehört. Gleichzeitig sind Menschenrechte nicht in Stein gemeißelt, sie werden angegriffen, gerade auch von der politischen Rechten, und sie müssen immer wieder weiter verteidigt werden. Tarek Naguib, wie genau werten Sie dieses Spannungsfeld, einerseits Menschenrechte als universell, als etwas intrinsisch Menschliches, als eine Conditio Humana, und andererseits als etwas, was dann doch nicht einfach so da ist, sondern das verteidigt werden muss?
Es zeigt eigentlich die Ambivalenz oder das Spannungsverhältnis des menschlichen und des gemeinschaftlichen Daseins schlechthin. Ich meine, die Geschichte der Menschheit ist eigentlich eine Geschichte des Ringens um ein gutes Leben und um ein gerechtes Leben, um ein freies Leben, um ein Leben in Sicherheit. Das ist die Realität und gleichzeitig, so paradox es klingt, ist es auch eine Geschichte der schwerwiegenden Verletzung dieser Freiheit, dieser Gleichheit, dieser Gerechtigkeit. Ich bin jetzt kein Sozialanthropologe, aber das scheint irgendwie eine anthropologische oder gemeinschaftliche Konstante sein und dort stecken irgendwie diese Menschenrechte mittendrin. Es zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass um die Menschenrechte immer wieder gerungen wird. Und zwar nicht nur im Sinne, wir verteidigen sie vor Angriffen, sondern wir zeichnen unsere eigenen Visionen und Utopien. Was meinen wir unter gutem Leben? Was meinen wir unter gerechtem Leben? Was meinen wir unter einer demokratischen, sicheren Gesellschaft?
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Im zweiten Teil der Sendung würde ich jetzt gerne noch über das utopische Potenzial von den Menschenrechten sprechen. Nino Djanashvili, Sie sind Sozialanthropologin und eben auch Mitherausgeberinnen von diesem Sammelband. Und der Sammelband ist ja nicht nur eine Kritik an den Bestehenden, sondern will eben auch aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt im Feld der Menschenrechte, was die Idee von Menschenrechten überhaupt für eine utopische Idee sein soll, wenn sie denn umgesetzt werden würde. Welches utopische Potenzial sehen Sie für die Menschenrechte, vielleicht konkret in der Schweiz?
Zuerst einmal denke ich, dass die Menschenrechte an sich etwas Utopisches haben, weil sie ja nicht unbedingt beschreiben, wie etwas ist, sondern wie es sein sollte oder auch sein könnte. Und ich denke, das kann man auch optimistisch betrachten, in dem Sinne, dass viele Rechte, die heutzutage für uns in der Schweiz selbstverständlich sind, auch erkämpft werden mussten und die in der Vergangenheit vielleicht nicht selbstverständlich waren. Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch Potenzial nach oben. Luft nach oben ist immer gegeben. Und um uns zusammen für die Umsetzung der Menschenrechte einzusetzen, beispielsweise ein Thema, das mich hier in der Schweiz beschäftigt, ist die Frage nach Zugehörigkeit. Wir haben auch beispielsweise einen Text zu Bürgerrecht in unserem Buch und wie wir zum Beispiel Zugehörigkeit zur Schweiz anders denken können. Und ich denke, da finden in der Schweiz spannende Gespräche statt.
Sie haben zum Anfang von unserem Gespräch den Text im Sammelband von Matthias Hui zitiert. Matthias Hui beschreibt darin, wie eben die Menschen oder der Menschenrechtsstaat Schweiz als eine Vision gesehen werden kann, eher eine Vision als eine Realität. Was bräuchte es jetzt Ihrer Meinung nach, dass diese Vision eben in die Tat umgesetzt wird?
Ich denke zum einen auch ein kritisches darüber nachdenken, was auch die Lücken sind in der Schweiz. Also uns nicht nur auf diese Vorstellung, dass die Schweiz ein Menschenrechtsstaat ist, zu beziehen, sondern kritisch hinzuschauen und zu sehen, wo die Herausforderungen sind. Und dass die Schweiz wirklich selbstbewusst diese Rolle als, sagen wir mal, Vorreiter in den Menschenrechten einnimmt. Das würde aber auch bedeuten, kritisch auf sich selbst zu schauen. Und Matthias Hui legt es auch ganz konkret dar. Er hat konkrete Ideen, wie das in der Schweiz umgesetzt werden könnte, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Und beispielsweise nehmen wir da das Beispiel Neutralität. Hier ist es wirklich auch eine Selbstdarstellung der Schweiz oder eine Selbstwahrnehmung der Schweiz als neutral. Aber man könnte dem auch entgegenstellen, dass die Schweiz international dezidierter menschenrechtlich auftreten könnte. Und das würde auch bedeuten, Menschenrechtsverletzungen klarer anzusprechen, beispielsweise auch im Gaza-Krieg als Beispiel. Ja, hier gibt es viele Möglichkeiten und viel Luft nach oben.
Es gibt also sehr viel Raum und sehr viel Luft nach oben, wie die Schweiz eben die Menschenrechte als Menschenrechtsstaat prominenter vertreten und für die Menschenrechte einstehen könnten. Wir haben jetzt schon ein paar Ideen und Vorschläge gehört, wie Menschenrechte in der Schweiz konkret besser umgesetzt werden könnten. Tarek Naguib, haben Sie da zu dieser Aufzählung noch etwas zu ergänzen?
nicht unbedingt zu ergänzen, aber auch etwas nachzudoppeln, nochmals zu dem, was du gesagt hast, Nino. Ich glaube, diese, wenn Matthias Huy von die Schweiz als Menschenrechtsstaat spricht, dann würde ich das für mich so interpretieren, dass es eigentlich um eine gemeinsame Verantwortung geht. Und da auch ein Stück weit in die Idee der Utopie. Gemeinsame Verantwortung heißt, dass es einerseits gute, starke staatliche Institutionen gibt und eine selbstverständliche Politik und klare Gesetze, die sagen, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und wir schaffen Institutionen und Mechanismen, dass bei Menschenrechtsverletzungen, dass diese auch sanktioniert werden und dass es möglichst wenig Menschenrechtsverletzungen gibt. Und da steht die Schweiz noch ziemlich am Anfang, ein Stück weit. Beispielsweise, ich nehme ein anderes Urteil, also das Urteil Wabeile gegen die Schweiz, wo es um eine rassistische Polizeikontrolle gegangen ist und wo die Schweiz vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 7-0 verurteilt wurde und verpflichtet wurde, letztlich gute Gesetze zu schaffen, gute Anlaufstellen, unabhängige, wenn es um Polizeikontrollen geht, und die Schweiz jetzt, die politische Schweiz, nicht bereit ist, das umzusetzen. Es passiert nichts. Und da braucht es eigentlich eine neue Verantwortlichkeit, die etwa auch in einem Menschenrechtsgesetz und einer Menschenrechtsstrategie verankert werden kann. Und wichtig ist aber dann das Zweite finde ich fast wichtiger, das hast du auch, glaube ich, erwähnt, ist, dass wir den Schutz der Menschenrechte nicht an den Staat delegieren. Weil Menschenrechte ja immer erkämpft werden, und zwar immer von zivilgesellschaftlichen Initiativen, von den Menschen selbst, geht es auch darum, dass wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft Verantwortung für die Menschenrechte übernehmen. Ich nehme vielleicht ein aktuelles Beispiel. Es geht also nicht nur darum, dass beispielsweise mit Blick auf die 10-Millionen-Initiative, dass hier schwerwiegende Menschenrechtsverletzung, die damit verbunden ist, quasi bekämpft werden, sondern vielleicht, dass auch gemeinsam aus der Zivilgesellschaft andere Projekte entstehen. Bald, wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühling, wird ja die Demokratieinitiative für ein modernes Bürgerinnenrecht zur Abstimmung stehen. Das zeichnet ein ganz anderes Bild, ziemlich das Gegenteil von der SVP 10-Millionen-Initiative. Da geht es darum, für alle Menschen, die hier zu Hause sind, eine Gesellschaft zu schaffen, dass sie gleichberechtigt Zugang zum politischen, zum rechtlichen, zum sozialen, zum kulturellen Bürgerinnenrecht haben. Also das heißt, wir als Gesellschaft immer wieder Verantwortung übernehmen. Das ist vielleicht auch etwas, was uns manchmal ein bisschen abhanden geht. Also wenn ich beispielsweise in meinem Umfeld persönlichen, habe ich wie zwei Typen von Bekannten und von Freunden und Freundinnen. Die einen, die aktiv sind, und die anderen, die das immer irgendwie als selbstverständlich wahrnehmen, dass es uns so gut geht, wie es uns hier geht. Und diese Selbstverständlichkeit, das sollte sich ändern.
Vielen Dank für dieses Schlusswort. Die Menschenrechte, also als etwas, was auch sozial umkämpft wird und auch immer wieder verteidigt werden muss. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, Tarek Naguib und Nino Janashvili. Sie sind zusammen mit Helen Keller, mit Sarah Colette Fischer, mit Sevim Murtesani, mit Ronja Busekri und mit Valerie Portmann zusammen HerausgeberInnen des Sammelbandes Menschenrechte, die Schweiz in der Verantwortung. Der Sammelband feiert am Donnerstagabend Vernissage in der Werkstatt in Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 16. Juni. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann. Mein Name Noah Piu. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, hat schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.